Liebe Schwestern und Brüder, wisst ihr, was mich wirklich ermüdet? Als Christ, als Pastor? Dass wir uns immer wieder wegen irgendwas in der Wolle liegen. Mal hier, mal da, mal der, mal die. Und wenn an der einen Stelle Ruhe eingekehrt ist, dann dauert es nicht lange, bis woanders wieder was aufbricht. Besonders, wenn man was miteinander tun will, da reibt man sich, da erhitzt man sich und dann knallt, auch wenn Silvester lange vorbei ist. Missverständnisse, beleidigt sein, hinschmeißen, wegbleiben, dumme Bemerkungen, unpassendes Verhalten und wieder von vorn. Und man könnte verzweifeln. Und das geht euch ja vielleicht auch so. Es entspricht ja so gar nicht dem, was wir uns wünschen, was wir gerade gesungen haben. Dann habe ich letzte Woche was gelesen, was mich doch getröstet hat. Ein Buch in die Hand genommen von einem Mann, der heißt John Howard Yoder, wo in den 80ern, bekannter vielleicht, aber insgesamt in der englischsprachigen Welt ganz bekannt, ein mennonitischer Theologe. Er hat ein Buch geschrieben vom zeichenhaften Leben der Gemeinde. Also Tenor in der Gemeinde ist es doch anders. Aber auch ein sehr nüchternes Buch. Und da hat er geschrieben, Menschsein heißt in Konflikten stehen, heißt verletzen und verletzt werden. Und das hat mich getröstet. Menschsein heißt, in Konflikten stehen, heißt verletzen und verletzt werden. Hat mich getröstet und ich frage mich dann, was erwarte ich denn eigentlich? Das ist eigentlich alles ganz normal, liebe Schwestern und Brüder. Wenn das zum Menschsein gehört, dann kann es ja auch nicht anders sein. Dann gehört es zu meinem Leben, zu unserem, zum Gemeindeleben auch. Dann ist es ganz normal, dass es Konflikte gibt. Und was soll ich sagen? Es steht auch so im Neuen Testament. Manche behaupten, es gibt das Neue Testament überhaupt nur deshalb, weil es in den Gemeinden von Anfang an Konflikte gab. Es musste von Anfang an was geregelt werden. Es musste einer was zu diesem oder jenem Problem sagen. Wäre es konfliktfrei in den ersten Gemeinden gewesen, hätten wir gar kein Neues Testament womöglich. Also wenn man ins Neue Testament reinguckt, findet man auch haufenweise Gemeinden mit Konflikten. Da fallen mir zuerst immer die Korinther ein, aber auch die Galater. An die schreibt Paulus ja auch einen Brief mit dem schönen Satz, einer trage des anderen Last. Einer der schönsten Verse im Galaterbrief, 6 Vers 2. Und wie ich immer gerne hinweise, im Kern, im Zusammenhang geht es da nicht um feierlich-fröhliches Hochzeitfeiern, da hören wir diesen Vers ja oft, sondern es geht so richtig um dreckige Sündenschuld. Davon spricht Paulus und dann sagt er, einer trage des anderen Last, einer trage des anderen Last. Schuld, Sünde, ertragen. Ähnlich im Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 2, da lesen wir ganz nüchtern und realistisch, dass dieses Tragen ein Ertragen ist. Das tröstet auch manchen unter uns. Ertragt einander in Liebe. In einer englischen Übersetzung heißt es, show some tolerance in love. Toleriert einander in Liebe. Einander tolerieren. Heißt auch, ich muss nicht immer die allerwärmsten Gefühle für euch haben und jeden von euch ständig küssen wollen müssen. Das ist Quatsch. Aber ertragen, tolerieren, den anderen leben lassen, wie ich ja auch will, dass man mich leben lässt. Ihr seid ganz schön komisch. Ich bin auch ganz schön komisch. Das wäre die Basis, dass wir uns einander annehmen in unserem Komischsein, tolerieren. Aber muss es denn immer so mühsam sein kann es nicht einfach sein und schön und leicht, so wie in unseren Träumen von Gemeinde? Gibt's das denn? Es scheint ja, dass es das auch gibt. Scheint schon. Ich sage mal, die schönste und heilste Gemeinde im Neuen Testament ist die Gemeinde in Philippi. Also zumindest in den Augen des Paulus, der ja auch sonst viel Stress hat, ne? Eben, wer schreibt ja die Briefe an die Korinther, die Galater und so weiter. In Ephesus ist auch nicht alles Gold, was glänzt, ich wiederhole mich. Aber von einer Gemeinde hören wir nichts Schlechtes. Von einer Gemeinde hören wir nichts Schlechtes. Philippi. Man könnte meinen, das ist die Buster-Gemeinde. Da läuft es so, wie es sein soll. Ja, vielleicht. Aber warum lesen wir dann ausgerechnet im Philipperbrief Folgendes, Kapitel 2, Abvers 1. Philipper 2, Abvers 1. Wenn es denn in Christus Ermahnung gibt, Zuspruch der Liebe, Gemeinschaft mit dem Geist, Zuwendung und Erbarmen, dann macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, einander verbunden in ein und derselben Liebe, einmütig und auf das eine bedacht. Tut nichts zum eigenen Vorteil, kümmert euch nicht um die Meinung der Leute, haltet vielmehr in Demut einander in Ehren. Einer achte den anderen höher als sich selbst. Habt nicht das eigene Wohl im Auge, sondern jeder das des anderen. Wundert man sich halt schon, dass Paulus den Philippern sowas schreibt, das anspricht. Fragen uns, ob es in Philippi vielleicht doch auch hier und da kracht, wissen wir nicht. Aber warum sonst sollte Paulus sowas schreiben? Also zumindest rechnet er ja damit, dass es auch in Philippi mal Konflikte geben könnte. Wir erinnern uns an John Yoder, der gesagt hat, Menschsein heißt in Konflikten stehen, heißt verletzen und verletzt werden. Dann wird es in Philippi auch nicht anders sein. Aber es geht weiter, auch bei Yoder. Menschsein heißt in Konflikten stehen, heißt verletzen und verletzt werden. Menschsein im Licht des Evangeliums heißt Konflikte in einem erlösenden Dialog angehen. Wenn wir so handeln, handelt Gott mit uns. Yoda hat Matthäus 18 vor Augen, wo es so eine Regel gibt, wie man das Gespräch sucht mit dem man einen Konflikt hat, wie man einzeln und zusammen versucht, einander zu gewinnen, zu neuer Gemeinschaft mit Jesus und miteinander. Paulus schreibt von dem Geist, von der Gesinnung Jesu, die dazu nötig ist und wie sie sich bei uns auswirkt, nämlich so. Haltet in Demut einander in Ehren, einer achte den anderen höher als sich selbst. Wie gesagt, das ist auch in der besten Gemeinde, wenn nicht ein Problem, so doch zumindest eine Gefahr. Dass auch in der besten Gemeinde, unter den Brüdern und Schwestern in Jesus, sich das Weltdenken wieder breit macht. Dass sich ausdrückt in den Worten, ich, mir, meiner, mich, me, myself and I auf Englisch, ne? Das sind die meistgebrauchten Worte bei den Menschen. Bei manchen, wenn nicht bei allen. Ich, mir, meiner, mich. Das ist die Perspektive des Menschen, der um sich selbst kreist. Das ist die Haltung, die unsere ganze Gesellschaft auszeichnet und an der sie auch krankt. Und manchmal eben auch das Zusammenleben in der Gemeinde. Selbst in der besten. Wobei schon im Alten Testament gesagt ist, wir gehen alle in die Irre, wenn wir nur auf unseren eigenen Weg sehen. Jesaja 53, 6. Aber wo der eigene Vorteil und die Meinung der anderen Leute das Wichtigste sind, da kann die Liebe ja keinen Raum gewinnen. Und da wird auch die von Jesus geschenkte Gemeinschaft zerstört. Muss aber nicht sein, muss nicht so weit kommen. Deshalb bittet Paulus die Philipper, über die er sich ja wirklich freut, dass sie noch eins drauflegen. Macht meine Freude vollkommen. Und er gibt drei Hinweise, wie sie das machen können. Auf Einigkeit bedacht sein. Die Philipper sollen dem widerstehen, was ihre Gemeinde zerstören würde. Sie sollen auf Einmütigkeit und Einigkeit bedacht sein. Ja, ein Herz und eine Seele sollen sie sein. Diese gelebte Gemeinschaft und Liebe untereinander, die die Schranken zwischen Menschen überwindet, die natürlich da sind. Damals die sozialen Schichten, heute ja vielleicht auch, zwischen Frauen und Männern, zwischen Juden und Heiden und was man alles noch hat an Abgrenzungen und Trennungen zwischen Menschen, die doch überwunden werden durch die Liebe in Jesus. Und das ist ja, sage ich jetzt mal Fußnote, auch das Problem der Gemeinde. Am Anfang haben wir gehört, dass Gott die Heiden ruft. Und man könnte sagen, ja, damit geht's los. Ne? Da kommen dann so merkwürdige Leute ins Volk Gottes und dann entstehen die Konflikte. Und das ist Gemeinde Jesu bis heute. Guckt euch doch an. Was für ein bunter Haufen. Ja? Hat Jesus gefallen, heute Morgen hier uns zusammenzubringen? Wir sind so unterschiedlich. Es gibt so viele Gründe, sich an dem anderen zu reiben. Und dann den anderen auf Abstand zu halten oder auf Abstand zu gehen. Also da müssen wir nicht lange suchen. Aber suchen müssen wir die Einheit. Bewusst machen müssen wir uns, dass es unter uns anders zugehen kann und soll, weil wir die Gemeinde Jesu sind. Das hat in der ersten Gemeinde schon auch funktioniert, sogar in Korinth. Sauhaufen erster Güte und trotzdem sagt Paulus, die Heiligen Gottes in Korinth. Und selbst für die gilt, dass wenn die Welt drauf guckt, sehen sie vieles an der Gemeinde. Aber eins fällt ihnen ins Auge, kann man bis heute nachlesen. Sie haben einander lieb. Ein neues Gebot gebe ich euch, sagt Jesus, und sie haben es gelebt. Das funktioniert, das geht. Selbst die schärfsten Kritiker der Gemeinde müssen ihr das zugute halten. Sie haben einander lieb. Aber diese Einheit ist eben immer auch gefährdet. Wo immer wir das vergessen, des Geistes Kind wir sind, wo immer wir wieder auf uns selber gucken und nicht auf den anderen und zusammen auf Jesus, da ist diese Einheit gefährdet. Deswegen immer dran denken, nicht vergessen, wes Geistes Kinder wir sind. Und gegenseitig auch immer wieder erinnern. Man kann ja mal ausrutschen und dann rüttelt mich einer und sagt, Roland, ey, das warst du doch gar nicht, das meinst du doch gar nicht. Und ich muss sagen, ja, stimmt, Patzer, tut mir leid. Das kann passieren. Das Ausrutschen, aber auch das wieder zur Besinnung kommen. Die Einheit suchen. Und Demut als Schlüssel des Zusammenlebens in der Gemeinde. Liebe Schwestern und Brüder, Demut, das klingt ja gar nicht gut. Ne? Da hat man gleich so komische Assoziationen. Das sind so Kriecher, so Schleimer, so will man doch gar nicht sein. Das hat keinen guten Klang in unserer Sprache. Demut, Unterwürfigkeit und so weiter. Aber das ist nicht das, was Paulus meint. Demut bedeutet, eine andere Sicht auf den Mitmenschen zu haben. Eine andere Sicht auf den Mitmenschen zu haben. Einer achte den anderen höher als sich selbst. Das ist Demut. Dass ich von mir absehen kann und den anderen in den Blick nehmen kann. Aber dann verliere ich doch, schreit gleich in uns. Wenn ich den anderen an erste Stelle setze und mich an zweite, dann verliere ich doch. Weil so ist ja das Weltspiel. Das lernen wir ja von klein auf, mit der Muttermilch eingesogen. Wenn ich nicht zusehe, dass ich mich durchsetze, dann werde ich untergebuttert. Dann verliere ich. Loser, wer will das schon sein? So geht's zu in der Welt. So läuft das Spiel. Ja. Aber auch nicht wirklich gut, oder? Aber nun reden wir von der Gemeinde. Liebe Schwestern und Brüder, und die Gemeinde ist nicht einfach nur eine zufällige Ansammlung von Leuten. Die Gemeinde ist der Vorposten des Himmelreichs, der neuen Welt Gottes. Die Gemeinde ist der Ort, wo Gottes Wille schon geschieht. Zumindest wollen die Leute, dass die da sind, dass das geschieht. Die Gemeinde ist deswegen der Ort, wo wir tatsächlich von uns wegsehen können. Das ist Erlösung, liebe Schwestern und Brüder. Den anderen in den Blick nehmen, das ist Erlösung. Und wir verlieren nicht dabei, im Gegenteil, wir gewinnen. Das ist Evangelium. Da hat jemand was entschieden in der Gemeinde. Und ich denke, das ist aber höchstens die zweitbeste Lösung. Ne? Meine Idee ist besser als deine. Haben wir schon einen Konflikt. Ich möchte es anders haben. So, und da haben wir wieder das Problem. Ne? Ich möchte es anders haben. Mit guten Gründen. Mit guten Gründen. Aber dann nehme ich den anderen in den Blick. Dann nehme ich den anderen in den Blick. Und mit dem redet Jesus ja auch. Und der ist ja vielleicht auch nicht völlig doof. Und dann lasse ich dem anderen den Vortritt. Und ich stelle mich in die zweite Reihe. Ich ordne mich unter. Hat auch keinen guten Klang. Ich höre auf den Bruder oder die Schwester und erkenne, dass man es auch so machen kann. Und beim nächsten Mal wird es vielleicht umgekehrt sein. Dann geht es so, wie ich denke, dass es richtig ist, und der andere ordnet sich unter. Weil wir einander sehen und den anderen höher achten als uns selbst. Weil wir nicht bei jedem Pups einen Kampf ausfechten müssen, wer denn jetzt der Stärkere ist und wer denn hier wohl das Sagen hat und wer denn jetzt hier sich durchsetzt, sondern weil wir den anderen sehen und die gemeinsame Sache sehen, an der wir beide stehen. Das Werk Gottes, nämlich die Gemeinde Jesu. Der wollen wir zum Erfolg verhelfen, deren Ansehen wollen wir mehren. Und dann ist es nicht wert, darüber zu streiten, ob wir diesmal den Kaffee mit der Maschine kochen oder von Hand aufbrühen oder was auch immer gerade so unwichtig wichtig ist. Ich kann mich klein machen und den anderen groß. Und ich komme dabei nicht zu kurz. Weil ich weiß, dass ich teuer bin in den Augen Gottes. Dass ich wert geachtet bin von Gott. Gott liebt mich. Das macht mich groß. Das gibt mir meinen Selbstwert. Nicht, dass ich andere klein mache und mich über sie erhebe oder sie ihnen meinen Willen aufzwinge. Durch Jesus hat uns Gott seine Wertschätzung und seine Liebe ganz persönlich zugesprochen. Und diese Liebe verändert unsere Einstellung, unser Denken. Nein, ich muss mich nicht mehr beteiligen an der Ellbogenmentalität, die in unserer Gesellschaft das Normale ist. Vielleicht muss ich es noch außerhalb der Gemeinde, schlimm genug, aber in der Gemeinde muss ich es nicht mehr. Muss mich nicht durchsetzen auf Kosten anderer. Demut ist der Schlüssel zur Wahrnehmung des Anderen und zur richtigen Selbsteinschätzung. Dem Anderen mit Demut begegnen heißt, ihn in der Würde entdecken, die Gott ihm geschenkt hat. Den Anderen hat Gott doch genauso lieb wie mich. Haltet einander in Ehren, heißt es so schön in der Zürcher Übersetzung. Was halte ich in Ehren? Was mir etwas wert ist. Kostbarkeit, wo nichts drankommen soll, die heg ich und die pfleg ich. Zu Hause, vielleicht das gute Porzellan von der Oma, das wir geerbt haben, oder die Bilder der Kinder, oder was auch immer. Da soll nichts drankommen. Und in der Gemeinde, das dortige Inventar. Und das sind nicht die Stühle, sondern das sind die Brüder und Schwestern. Die Brüder und Schwestern, die Gott mir geschenkt hat. Gottes Geschenke an mich, kostbar, wertvoll, die hege ich und pflege ich, dass nur ja nichts drankommt. Wenn ich den anderen so in seiner Würde erkenne, dann schadet das nicht meinem Selbstwertgefühl. Im Gegenteil, dieser neue Blick hilft mir, auch mich selber als geliebtes und von Gott wertgeachtetes Gotteskind wahrzunehmen. Denn was der andere für mich ist, das bin ich für den anderen ja auch. Und wenn wir das beide so sehen, sehen wir, was der andere braucht. Paulus lenkt noch einmal den Blick auf den Bruder und die Schwester in der Gemeinde. Habt nicht das eigene Wohl im Auge, sondern jeder auch das des anderen. Man weiß nicht so genau, was da ursprünglich steht. Das finde ich mal ganz interessant. Wie radikal steht es denn da? Und wir haben auch schon manches Mal, wenn wir über den Text gesprochen haben, so diskutiert, ne? Habt nicht das eigene Wohl im Auge, sondern jeder das des anderen? Oder jeder auch das des anderen? Wie radikal steht es hier? Da gehen die Meinungen auseinander. In wichtigen Handschriften fehlt das Wörtchen auch und ich neige dazu, das auch zu streichen. Weil ich denke, das auch kommt da rein, weil ganz früh jemand gedacht hat, na, dann komme ich doch zu kurz. Ne? Da denkt ja keiner an mich. Aber wenn ich auch an mich denke, dann denke ich auch an den anderen. So hat es Paulus bestimmt gemeint. Okay. Egal, ob es nun ganz radikal so dasteht ursprünglich oder ob es ein bisschen abgemildert dasteht, es gilt auf alle Fälle. Schaut doch auf das, was dem anderen dient, zum Glauben, zum Leben in der Gemeinde und auch darüber hinaus. So wie Jesus in die Welt kommt, so gehen wir auch. Und das ist jetzt fast schon wieder so eine Kleingruppenschulung. Sie kommt ja auch demnächst, Stichwort Sendung. So sind wir auch in die Welt gesandt. Nehmt die Menschen in den Blick, mit denen ihr zusammen lebt. Die Menschen, die euch tagtäglich begegnen. Vor allem die Menschen, deren Not euch Gott vor Augen stellt, die ihr euch gewissermaßen vor die Füße legt. Sie brauchen eure Liebe, damit sie darin Gottes Liebe entdecken. Sehen, was der andere braucht. Der Mitmensch ist die Tür zu Gott, sagt Karl Barth. Es gibt keinen Weg, der an ihm vorbeiführt. Aber der erste Mitmensch ist der Bruder, die Schwester in der Gemeinde. Und mit denen müsste es leicht sein. Denn beide orientieren sich doch an Jesus. Und deswegen geht es auch bei Paulus so weiter. Orientierung an Jesus. Paulus gibt der Gemeinde nicht nur Verhaltensregeln. Die Regeln kennen wir ja auch alle. Das ist alles nichts Neues. Das haben wir überall schon mal gehört, gelernt, das wissen wir. Aber woher kommt die Kraft, das umzusetzen? Das ist ja das Problem. Das ist ja das Problem. Wie schaffen wir es immer mehr oder wie schaffen wir es immer weniger, dass wir in Konflikten daneben langen? Wie schaffen wir es immer mehr, dass wir Konflikte so austragen, dass die Liebe gleich sich durchsetzt? Wie schaffen wir das? Indem wir auf Jesus schauen, so sagt es Paulus im Vers 5, seid so gesinnt, wie es eurem Stand in Christus Jesus entspricht. Jesusbewusstsein. Und dann besingt, muss man schon sagen, er schreibt nicht nur, Paulus besingt die Jesusgeschichte mit einem Lied, das wahrscheinlich auch alle kennen, damals haben sie ja auch schon gesungen, in das sie dann womöglich auch einstimmen, so schöne Lieder, wie wir sie gerade gesungen haben. In diesem Lied, das Paulus dann im Philipperbrief zitiert, da geht es um den Weg von Jesus, von oben nach unten, der an seiner Herrlichkeit, der Göttlichen nicht festhält, der in diese Welt kommt als kleines, hilfloses Menschenkind, der unser menschliches Leben und Schicksal teilt, keine Sonderbehandlung erwartet und der uns auf diese Weise ganz nahe kommt. Der hineinkommt in unser menschliches Elend, auch in unsere Konflikte und unseren Streit und unseren Frust und was nicht alles. Und der für all das ans Kreuz geht, uns Vergebung erwirbt und uns die Liebe Gottes erfahren lässt und diese Liebe Gottes uns schenkt, dass wir Kinder Gottes werden. Und wir sind sie, selbst wenn wir zanken. Aber weniger zanken wäre gut. In dem Bewusstsein, dass wir Gottes Kinder sind. Und auch Schüler, Lernende bei Jesus. Jesus selber sagt so, Matthäus 11, 29, lernt von mir. Denn ich bin sanft und demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Oder mal anders übersetzt in der guten Nachricht. Ich, sagt Jesus, quäle euch nicht und sehe auf niemanden herab. Stellt euch unter meine Leitung und lernt bei mir. Dann findet euer Leben Erfüllung. Was wollen wir mehr?